Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute Fortsetzung machen. Bei Epheser 5 ist es ein paar Tage her, dass ich da das letzte Mal drüber gepredigt habe. Epheser 5 ab Vers 8. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn's vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die Bibel arbeitet immer wieder mit bestimmten Begriffen. Und viele dieser Begriffe sind selbsterklärend. Das heißt, es sind Begriffe, die Menschen in allen Kulturen und zu allen Zeiten sofort verstehen. Wenn zum Beispiel die Bibel vom Regen oder vom Wasser spricht, so denken wir Wuppertaler vielleicht eher an unser Wetter, aber ich denke, normale Menschen denken zunächst einmal an ein lebensspendendes Nass, ja, welches Mensch und Tier und auch die Pflanzenwelt am Leben hält. Das heißt, ohne Wasser können wir nicht existieren. Menschen im Nahen und Mittleren Osten oder in Afrika haben wahrscheinlich nochmal ein anderes Verhältnis zum Wasser als wir hier oder Menschen wegen mir in Norwegen oder auf Island. Aber auch Menschen in Wuppertal, auf Island oder in Norwegen wissen, wie wichtig das Wasser ist und welche Bedeutung es hat für das Leben. Natürlich ist uns auch klar, dass zu viel des Guten, also zu viel Wasser, auch das Gegenteil auslöst. Es kann also auch Schaden anrichten. Und als Christen denken wir, denke ich, auch immer wieder an die Sintflut, an Noah zurück, an das Alte Testament, an Gottes Gericht. Jedoch ist es so, dass auch die Sintflut nichts daran ändert, dass das Wasser eine lebensnotwendige Bedeutung für uns Menschen hat. In unserer heutigen Bibelstelle geht es aber nicht um Wasser, sondern es geht um Licht. Ja, das Licht nimmt eine zentrale Rolle ein. In Deutschland im Jahre 2021 ist die Bedeutung des Lichtes vielleicht nicht ganz so offenkundig. Wir sind es gewöhnt, immer und überall zu jeder Tages- und Nachtzeit Licht zur Verfügung zu haben. Für Menschen in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden war das natürlich nicht immer selbstverständlich. Und so stand man dann in der Regel bei Sonnenaufgang auf und bei Sonnenuntergang legte man sich dann wieder schlafen. Jetzt sagt vielleicht einer, naja, da gab es doch Kerzen. Ja, Kerzen gab es, aber Kerzen waren oftmals Luxusgüter. Das heißt, einfache Menschen konnten sich Kerzen nur ganz selten leisten, zu vielleicht besonderen Anlässen. Und sie konnten sie auf jeden Fall nicht ausgiebig nutzen. Und auch andere Möglichkeiten wie Öllampen und was es da so alles gab, waren jetzt nicht für den exzessiven Gebrauch gedacht, sondern ja, es war in gewisser Weise auch ein Luxus, sie zu besitzen. So lebte man, wie man sich das heute teilweise vorstellt, so schön im Einklang mit der Natur. Und wenn die Sonne untergegangen war, dann war es halt zappenduster. Und man blieb möglichst zu Hause. Die Dunkelheit außerhalb der Mauern beherbergte die Räuber und die wilden Tiere. Und die wollte man nicht unbedingt kennenlernen. Und so geht es übrigens auch noch vielen Menschen heutzutage auf dieser Erde. Wir im Westen können das, oder in den reichen Staaten, können das vielleicht gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Wir klagen ja über ein Übermaß an Licht, ja, überall ist Licht. Aber es gibt durchaus Menschen auf dieser Erde, die haben kein Licht. Zumindest nicht immer und überall. Aber auch wenn wir hier in Deutschland, sagen wir mal in Europa, Licht im Überfluss haben, so wird vielleicht der eine oder andere von euch schon mal die Erfahrung gemacht haben, was passiert, wenn der Strom ausfällt und man dann da steht, vielleicht ohne Taschenlampe, ohne Kerze, ohne irgendetwas, dann kann man ein Lied davon singen. Und ich in meinen jungen Jahren, lange ist's her, wenn ich gereist bin in ferne Länder, da war es auch so, wenn man da abends wegen mir im Busch saß, auf dem Zeltplatz und keine Taschenlampe zur Verfügung hatte, dann war es halt dunkel. So. Die heutige Bibelstelle beginnt etwas abweichend von dem, was ich gerade gesagt habe. In Vers 8 heißt es nämlich, denn ihr wart früher Finsternis. Das heißt, die Bibel sagt hier nicht, ihr wart in der Finsternis, sondern ihr wart Finsternis. Das heißt, auf gut Deutsch, ihr seid Finsternis. Liebe Geschwister, das ist ja mal eine Aussage. Sie widerspricht allem, was wir heutzutage lesen, was wir sehen, was wir hören. Der Mensch der Bibel ist nicht, wie bei Jean-Jacques Rousseau, der edle Wilde. Ja, der französische Aufklärer hat den Menschen so gern auch als edlen Wilden gesehen. Sondern die Bibel sagt, ihr seid böse, von Kindheit an, wie es in 1. Mose 8 heißt. Da geht es übrigens auch um Noah und die Sintflut. Da heißt es in 1. Mose 8, Vers 20, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt, die Bibel zeichnet hier ein vernichtendes Urteil des menschlichen Herzens. Und sie spricht nicht davon, das ist wichtig, dass nur die falsche Erziehung oder die gesellschaftlichen Umstände schuld seien, sondern sie spricht die Grundhaltung des Menschen nach dem Sündenfall an. Und an dieser Ausrichtung können wir auch nichts ändern. Und somit leben wir Menschen alle zunächst in der Finsternis und wir sind selbst Finsternis. Wenn jedoch der allmächtige Gott, der wahre Schöpfer des Himmels und der Erde, in das Leben eines Menschen kommt, wenn Gott sozusagen sein steinernes Herz, das steinerne Herz des Menschen anrührt und seine Augen und seine Ohren für Gottes Botschaft geöffnet werden, dann tritt ein, was in Vers 8 weiter beschrieben wird, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Finsternis ist gewichen. Das Licht hat Einzug gehalten. Aber auch hier ist interessant, dass wir nicht aus uns heraus strahlen, sondern wir sind Licht im Herrn. Auch hier wird deutlich, dass Gott der Ursprung aller Dinge ist. Nicht wir können uns, wie der berühmte Baron von Münchhausen, an unserem eigenen Schöpfer aus dem Sumpf ziehen, sondern Gott allein kann das. Nur Gott allein. Man könnte meinen, ja Mensch, die Botschaft ist doch eigentlich schon oft genug verkündet worden, aber ich denke mal, sie ist noch nicht bei allen Menschen auf dieser Erde angekommen. Wenn wir nur an die Internationale denken, die wird fleißig gesungen. Ich denke auch von den Parteien, die jetzt zur Bundestagswahl antreten, zumindest zum Teil, wo es doch so heißt in der Internationale, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Liebe Geschwister, ich glaube, wir wollen weiterhin hier an der Stelle an der Bibel festhalten, was immer auch die Menschen für Ideen haben. Und ich für meinen Teil bin mir absolut sicher, dass die Bibel und ihre Botschaft auch dann noch existieren wird, wenn keiner mehr weiß, wer oder was die Internationale überhaupt ist. Aber auch hier, liebe Gemeinde, wollen wir nicht auf der falschen Seite vom Pferd fallen. Wir wollen auf gar keinen Fall den Gedanken an und auch den Kampf oder das Bemühen für eine gerechtere Verteilung der von Gott gegebenen Ressourcen in ein schlechtes Licht rücken. Darum geht es überhaupt nicht. Es gibt, und das sollten wir als Christen auch immer wieder deutlich machen, es gibt ein im wahrsten Sinne des Wortes himmelschreiendes Unrecht auf dieser Erde. Und wir sollen als Christen auf gar keinen Fall davor die Augen verschließen. Aber wir dürfen als Christen auch nicht, beziehungsweise als Christen müssen wir genauso klar und deutlich Zeugnis ablegen, wenn es um die Frage geht, wie kann man dieses Problem denn lösen? Und auch wenn es keiner hören will, so sollen wir weiterhin sagen, die Bibel geht davon aus, dass die Menschen einen Erlöser brauchen, der ihren inneren und auch den äußeren Unfrieden bekämpft. Die Bibel geht nicht vom guten Menschen aus, den Armut und Entrechtung zu einem schlechten Menschen gemacht hätten, wiewohl natürlich solche Umstände Menschen oftmals schwer belasten. Die Bibel geht auch nicht davon aus, dass wir nur alle Lebensumstände oder die Lebensumstände aller Menschen verbessern müssen, damit endlich der ersehnte Weltfriede einkehrt. Die Bibel geht auch nicht davon aus, dass wir nur klar und deutlich den Menschen erklären müssen, was nur richtig und was falsch ist. Ja, und dann verstehen die das und dann können die das umsetzen. Nein, liebe Geschwister, ich denke, wir müssen hier deutlich bekennen, dass all dies nicht der Aussage der Bibel entspricht. Und daher muss auch jeglicher menschliche Versuch, den Weltfrieden dauerhaft zu sichern, letztendlich auch scheitern. Und keine noch so ausgeklügelten Systeme gegen Hate Speech, ja, gegen Hass im Internet, keine noch so gut gemeinte Aktion für mehr Vielfalt und soziale Gerechtigkeit werden am Ende zum Erfolg führen. Das ist die biblische Wahrheit, die heutzutage kaum noch Gehör findet. Auch heute wollen wir Menschen wieder mal von uns aus dieser Finsternis, von der die Bibel spricht, herauskommen. Ja, wir wollen herauskommen, wie wir es schon seit Urzeiten immer und immer wieder versucht haben. Und was mich manchmal an der Stelle auch traurig stimmt, ist, dass auch viele christliche Kirchen, die Landeskirchen zum Teil, auf diesen Zug aufgesprungen sind und versuchen, die Welt zu retten und die Welt zu verbessern. Die eigentliche Botschaft, die wir immer wieder verkünden sollten, die so kurz ist und so prägnant, dass jeder sie sich merken kann aus Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, dass diese Botschaft in der Verkündigung heute oftmals gar nicht mehr vorkommt. Liebe Geschwister, dabei ist der Herr Jesus der Kern des ganzen Evangeliums. Um mit Matthäus 16,26 zu sprechen, was hülfe es dem Menschen? Was wird es dem Menschen helfen? Wer den Konjunktiv nicht mehr kennt. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Es geht um die Seele des Menschen. Ja? Es geht um sein Seelenheil. Das sollte immer der zentrale Aspekt der Verkündigung sein. Ja, liebe Geschwister, so muss man einfach in die Irre laufen, wenn das Wichtigste nicht mehr das Wichtigste ist. An dieser Stelle kommt ins Spiel, was unsere heutige Bibelstelle mit den Worten umschreibt. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir Menschen sollen unser Tun und auch unsere Umwelt einer Prüfung unterziehen. Und wir sollen nicht einfach in den Tag hineinleben und kritiklos unseren Weg gehen. Und hier? Wir müssen mal aufpassen, liebe Geschwister. Es geht hier nicht um eine selbstgerechte und überhebliche Aburteilung aller anderen, sondern es geht um eine an der Bibel, an Gottes Wort ausgerichtete Prüfung. Und diese Überprüfung, die ist wichtig, die ist so unendlich wichtig, damit wir nicht auf falschen Pfaden wandeln und in eine Richtung unterwegs sind, die dem Herrn missfällt. Und da wir, so denke ich, alle wissen, dass der Zeitgeist bekanntermaßen launisch ist, kann die Richtschnur für unsere Prüfung auch nur die Heilige Schrift sein, die Gottes Plan und Gottes Weisungen für unser Leben enthält. Und wenn wir nun die Bibel lesen, so werden wir sehr schnell merken, denke ich, dass manche Dinge, die in der Gesellschaft erlaubt und vielleicht auch erwünscht sind, überhaupt nicht in Einklang mit der Bibel stehen. Was ist dann zu tun? Nun, das Schöne ist, liebe Geschwister, dass diese Frage nicht nur die Menschen des Jahres 2021 betrifft, sondern es sind Fragen, die sich Christen zu allen Zeiten stellen mussten. Denken wir nur an Martin Luther. Denken wir nur an Martin Luther. Manchmal ist es schon verwunderlich, dass wir auf Martin Luther hinweisen, aber oftmals nicht die Courage haben, das zu leben, was er verkörpert. Martin Luther hat den Römerbrief gelesen, der hat ihm die Augen geöffnet. Und plötzlich stand er, ohne dass er das mit Sicherheit beabsichtigt hat, im Widerstreit mit den herrschenden Kirchenoberen. Und er musste am Ende eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung nämlich, wem gehorche ich mehr? Gott oder den Menschen? Als im Dritten Reich die Juden verfolgt wurden hier in Deutschland und getötet wurden, Da gab es mutige Menschen, die haben Juden bei sich zu Hause versteckt, damit die Häscher der Nazis sie nicht finden konnten. Nach den damaligen Gesetzen war das ein Verbrechen. Aber die Menschen übertraten das Gesetz, weil sie einem höheren Gesetz dienen wollten. Sie wollten nicht das Unrecht tun, nur weil das Unrecht damals offiziell Recht war. Und was bedeutete das für die Menschen, die damals die Juden versteckten? Bedeutete es für sie ein Opfer? Oh ja, liebe Gemeinde. Sie hafteten für ihre Güte und ihre Barmherzigkeit mit dem eigenen Leben. Das heißt, ihre Standhaftigkeit war nicht nur ein leerer Akt, sondern eine unter Lebensgefahr durchgeführte Rettungsaktion gegen das Unrecht. So müssen wir festhalten, dass wir alles prüfen sollen und ein Prüfkriterium die Wahrheit ist. Was ist denn nun die Wahrheit, liebe Geschwister? Nun, ich hoffe, dass für einen Christen die Wahrheit in der Heiligen Schrift steht. Das heißt, was Gott verwirft, das dürfen wir nicht gutheißen. Und was Gott für gut befindet, das dürfen wir nicht verwerfen. Tun wir das? Noch einmal, wir feiern Luther im Lutherjahr. Wir erziehen junge Menschen zur Zivilcourage, so ein ganz beliebtes Wort. Wir fordern sie auf, die Meinung offen zu vertreten. Wir reden über die Weiße Rose im Dritten Reich, über Menschen, die gesagt haben, nein, wir machen hier nicht mit. Aber wie ist das mit uns? Wie ist es? Tun wir das auch, liebe Gemeinde, oder ist die Angst vor gesellschaftlicher Ächtung so groß, dass wir lieber schweigen, auch wenn wir wissen, dass Dinge falsch laufen und Gottes Wort in den Schmutz gezogen wird? Prüfen wir uns und lassen uns von Gott prüfen. Die neuesten Umfragen haben ergeben, dass in Deutschland, ich glaube, es war mittlerweile eine Mehrheit der Menschen, sagen, dass sie nicht mehr ihre Meinung offen sagen, weil sie Angst haben vor Konsequenzen. Dass ich das noch einmal erleben darf, stimmt mich traurig. Aber wir sind in Deutschland wieder an dem Punkt angelangt, wo die Mehrheit das wahrscheinlich oder wohl so sieht. Die Bibelstelle, unsere heutige, die warnt uns auch nochmal mit klaren Worten: und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Wir können als Christen nicht ewig auf Tauchstation gehen, sondern wir sollen und wir müssen ab einem gewissen Punkt Stellung beziehen. Wenn Gottes Wort wirklich die Wahrheit ist, ja, das ist so eine schöne Sonntagspredigt, Gottes Wort ist die Wahrheit. Wissen wir ja alle. Aber wenn es die Wahrheit ist und wenn wir das Wort Gottes kennen, dann dürfen wir nicht ewig schweigen. Wir müssen bisweilen die Decke wegziehen und die Sünde offenbar werden lassen. Und jetzt kommt's, nicht weil wir besser sind. Ich bin kein Stück besser als jeder andere, der hier sitzt. Wenn das Kriterium wäre, dann dürfte ich hier überhaupt nicht predigen. Aber wir haben eine Verpflichtung und diese Verpflichtung lautet, dass wir das Licht nicht unter den Schimmel stellen dürfen, sondern wir sollen ein Licht sein in düsteren Zeiten. Aber diese Aufdeckung der bösen Werke soll nicht in reißerischer Manier geschehen, indem man jedes schmutzige Detail ans Licht zerrt und die Leute dann vielleicht eher noch Lust haben auf weitere Geschichten dieser Art. So funktioniert das heute oftmals. Ja. Menschen werden vernichtet in den sozialen Medien. Sie werden vernichtet, sie werden kaputt gemacht, wenn sie was Falsches sagen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Menschen zu zerstören und zu vernichten. Aber es heißt auch, dass wir uns nicht an diesen ganzen Dingen erfreuen sollen und sie noch ins Licht zerren und ausweiden sollen, denn, wie heißt es in unserem Text, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das heißt, unsere Prüfmarke sollte sein, warum tue ich das Ganze? Geht es mir um mich und meine Ehre oder geht es um Gottes Ehre? Geht es mir darum, dem anderen eins reinzuwürgen? Oder will ich durch mein Reden und Tun Gott verherrlichen? Prüfen wir uns da ganz genau. Denn die Weisheit, von der die Bibel spricht, ist immer nur Gottes Weisheit, da unser eigenes Herz oftmals trügerisch und böse ist. Und wenn es da heißt, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse, dann spricht die Bibel ganz klar davon, Leute, ihr lebt in bösen, ihr lebt in finsteren Zeiten. Und das war früher so, das ist heute so und das wird auch in Zukunft so sein. Und so sollten wir bei all unserem Tun um Gottes Weisheit und Gottes Führung bitten. Wir wollen das immer und immer wieder betonen, denn wir leben ja in Zeiten, wo an allen und Ecken und Enden Experten zu Wort kommen. Aber es scheint keiner mehr nach Gott und Gottes Wort zu fragen. Die Welt geht unter, das Klima kollabiert, Corona greift um sich, aber ein Hinwenden zu Gott ist nirgends erkennbar. Ich sah neulich eine gute Dokumentation über das Mittelalter. Im Mittelalter grassierte die Pest, wie ihr wisst, und die fegte wie ein eiserner Besen durch die Städte und Dörfer Europas. Städte und Dörfer Europas und unzählige Menschen wurden dahin gerafft. Die Leute, die dann noch am Leben waren, die stellten sich eine Frage. Die fragten sich nämlich, könnte diese Seuche eine Strafe Gottes sein? Für viele moderne Menschen erscheint allein die Frage absurd, da es für sie gar keinen Gott mehr gibt. Aber auch für manchen Christen erscheint die Frage völlig daneben, da es für sie gar keinen strafenden Gott gibt, der das Handeln der Menschen unter Umständen auch durch das Aufkommen einer Seuche kommentiert. Gott ist auch ihrer Meinung nach die reine Liebe. Und Liebe bedeutet in ihren Augen, dass Gott alles toleriert und jede Lebensform und all unser Handeln gutheißt. Darum geht es heute nicht. Worum es mir ging und geht und ging, ist lediglich die Tatsache, dass wir festhalten wollen, dass Menschen in früheren Zeiten noch eine Ahnung davon hatten, dass das Tun auf Erden, das Handeln auf Erden, das, was ich tue, eine Sünde sein könnte, die Gott bestraft, die Gott korrigiert, korrigieren möchte durch Unglücke, durch Seuchen und Ähnliches. Und wir sehen, von einer solchen Haltung sind wir heutzutage wirklich meilenweit entfernt. Der Bibeltext geht weiter mit den Worten, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir sollen hier nicht unseren eigenen Willen ergründen, uns mit unseren Gedanken beschäftigen, unsere Pläne für die Welt betrachten, sondern wir sollten uns fragen, was will Gott eigentlich? Wie schon oft hier von der Kanzel verkündet, geht es nicht um unseren Willen als Maßstab, der zufällig dann auch mit Gottes Willen übereinstimmt, sondern es geht um Gottes Wille als Maß und Ziel. Und wir haben uns dem, um es mal ein bisschen plakativ auszudrücken, gefälligst auch dann nach Gottes Willen nach seinem Maß, nach seinem Ziel auszurichten. Wir alle wissen aber auch, dass es nicht immer einfach ist, Gottes Wort und Gottes Gesetz klar und deutlich vor Augen zu haben. Wir werden tagtäglich mit anderslautenden Botschaften bombardiert und Funk, Fernsehen und Internet verbreiten Lebensbilder, die mit der Bibel und mit Gottes Botschaft oftmals nichts mehr zu tun haben. Vor allem auch vor unseren Kindern macht diese Entwicklung nicht Halt, sondern sie werden tagtäglich überflutet mit zum Teil furchtbaren Bildern, Botschaften und Texten. Und als Eltern? Ja, als Eltern kann man sich nicht immer verlassen, beispielsweise, wenn man mal einen schönen Spielfilm mit den Kindern gucken will, auf die Altersangaben, die dabei stehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Filme ab 12 gibt, die wären vor wenigen Jahren wahrscheinlich noch als Pornofilme durchgegangen. Und es gibt Filme ab 16, die sind fast harmlos. Das heißt, der Zeitgeist, wenn ich das Wort mal zitieren darf, der Zeitgeist diktiert heute auch, was Kindern zugemutet werden darf und was nicht. Und pornografische Darstellung, also es geht mir jetzt nicht mal darum, also wenn man überlegt, dass früher teilweise Filme für Erwachsene waren, weil sich da Leute geküsst haben. Ich finde es gut, wenn Erwachsene sich küssen, auch vor Kindern. Einfach aus dem Grund, dass ich weiß, dass es sogar Kinder gibt, die nur bei einem Elternteil groß werden. Die haben nie gesehen, dass sich Mama und Papa wegen mir küssen. Ja, und dass das was völlig Normales ist. Ja, früher sagte man, naja gut, das kann man Kindern vielleicht nicht zumuten. Nein, ich rede hier wirklich also von Darstellungen, die früher wahrscheinlich unterm Ladentisch verkauft worden wären. Und auch hier müssen wir feststellen, dass unsere Richtschnur das Wort Gottes sein muss, welches sich halt nicht um gerade bestehende Verhaltensnormen kümmert, sondern Gottes Sicht der Dinge präsentiert. Und die Bibel ist übrigens auch hier ganz praktisch. Ja? Manche Menschen sagen ja, ich hätte gern auch mal was Praktisches. Die Bibel ist praktisch. Die sagt, trink keinen Alkohol, zumindest nicht im Übermaß, nimm keine Drogen, könnte man vielleicht ergänzen, damit dein Geist nicht benebelt wird, du vollgedröhnt bist und du dann Dinge tust, die du nachher bereust. Ein ganz wunderbarer Ratschlag, denke ich, für alle Menschen auf dieser Erde. In der Bibel heißt es ganz deftig, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ich kenne Christen, die sagen also, sie würden überhaupt kein Gläschen Wein trinken oder auch kein Gläschen Bier. Die sehen das dann ganz, ganz streng. Ich denke, der Geist der Stelle heißt nicht, dass man überhaupt kein Gläschen Wein oder ein Gläschen Bier trinken darf, aber das ist eine Sache, da kann man mit Sicherheit auch drüber diskutieren. Das Wort saufen deutet es hier an, ja, ein Übermaß, ein Vernebeln des Geistes ist hier gemeint. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Bibel nicht nur eine Botschaft enthält, die vielleicht pessimistisch und negativ ist. Gegner werfen das ja gerne der Bibel und uns Christen vor, dass wir alles, was Spaß macht, verbieten. Also ich denke, wenn man bei uns in die Gemeinde kommt, wird man merken, dass hier Menschen sitzen, die durchaus auch Humor haben, die auch mal lachen können. Also es geht hier nicht so ernst zu. Und ich glaube auch, dass die Bibel kein Buch ist, was möchte, dass wir alle hier in Sack und Asche den ganzen Tag gehen. So, und die Bibel präsentiert hier auch ein Alternativprogramm, so möchte man sagen. Sie sagt nämlich, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt dank Gott dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, ich glaube nicht, dass es der Auftrag des Christen ist, den ganzen Tag mit gesenktem Blick und Tränen in den Augen durch die Welt zu laufen. Ich glaube auch nicht, dass es Auftrag des Christen ist, aus der Welt zu fliehen. Ich glaube, ich hatte es schon mal in einer meiner Predigten erwähnt. Es gab ja mal eine Zeit vor Corona, da konnte man ins Ausland reisen. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern können. Und in Irland beispielsweise gibt es vor der Küste so zwei Inseln. Da haben sich so Eremiten zurückgezogen. Mönche, die ganz abgeschlossen von der Welt leben wollten. Und das ist dann wirklich auch eine Insel, wo es ein paar Möwen gibt und ansonsten so ein paar Steinbauten. Ja, man wollte sich zurückziehen vor der bösen Welt. Ich glaube nicht, dass das Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass wir als Einsiedler, Mönche oder Nonnen sozusagen in die entlegensten Winkel der Erde gehen, möglichst irgendwo, wo keine anderen sind. Gleichzeitig sollen wir uns auch nicht sozusagen die Welt schön trinken mit Alkohol, Drogen oder andere Ablenkungen, dass wir sozusagen einen Sinn des Lebens finden. All das ist nicht biblisch. Gleichzeitig sollten wir so ehrlich sein und sagen, liebe Geschwister, wir werden diese gefallene Welt niemals in ein Paradies verwandeln können. Das heißt, wir werden bis zu einem gewissen Punkt mit all den bösen und oftmals auch erschreckenden Zuständen leben müssen, sofern der Herr uns nicht vorher abberuft. Das heißt, wenn wir den ganzen lieben langen Tag nichts anderes tun, als über diese böse Welt zu klagen, werden wir sie trotzdem nicht ändern können. Und deshalb denke ich, ist auch Dankbarkeit so ein Punkt, den wir uns aufs Panier schreiben sollten, dankbar zu sein für unser Essen beispielsweise, unsere Kleidung, die Sonne und den Regen, unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere manchmal auch exotischen Haustiere, einen relativ sicheren Staat, für Krankenhäuser oder in Wuppertal für die Schwebebahn, die hoffentlich auch bald wieder fährt. Die Frage ist, sind wir eigentlich dankbar für all diese Dinge, die uns vielleicht selbstverständlich erscheinen? Denken wir auch daran, wenn wir ins Gebet gehen, Gott dafür zu danken. Und so wollen wir an den Anfang der Predigt noch einmal zurückschauen und möchten sagen, ja, in der Welt gibt es Finsternis. Es gibt viel Finsternis und ich gehe mal davon aus, dass es in Zukunft auch noch finsterer werden wird. Aber es gilt für uns, was in Vers 8 steht, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn und wandelt als Kinder des Lichts. Und so wollen wir in die Zukunft schreiten und so wie die lodernden Feuer am Meeresstrand, die der Liederdichter besingt, Gottes helles Licht in die Welt hinaus senden. Und so möchte ich mit diesem wunderbaren Lied schließen, leuchtend strahlt des Vaters Gnade oder mit anderem Titel, lass die Küstenfeuer brennen, wo es heißt, leuchtend strahlt des Vaters Gnade aus dem oberen Heimatland. Doch uns hat er anvertraut Rettungslichter längs dem Strand. Lasst die Küstenfeuer brennen, lasst sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffer sicherlich den Weg nach Haus. Unser Weg war fern vom Lichte, unser Herz in Schuld und Qual. Doch aus Jesu Angesichte leuchtete der Liebestrahl. Dunkel ist die Nacht der Sündig, schaurig klingt der Wogenlied. Manches Auge sucht voll Sehnsucht, ob's am Strande Lichter sieht. Jesus hat uns ausgesendet, wie der Vater ihn gesandt, dass die Liebe Gottes strahle, da, wo man ihn nicht gekannt. Lass dein Licht doch nicht verlöschen, sonst vielleicht zu dieser Stund, weil es nicht den Hafen findet, sinkt ein Schifflein auf den Grund. Amen. Wollen noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, danke, dass du das Licht der Welt bist. Danke dir, dass du in diese düstere Welt gekommen bist, im Stall zu Bethlehem, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Sünden, dass du die Hoffnung der Menschen bist. Auf dich wollen wir trauen, an dir wollen wir festhalten, dich wollen wir loben und preisen, Herr, in Jesu Namen. Amen.